packe heute ein heisses Eisen an. Und ich habe gehört von verschiedenen Seiten, ich bin froh, dass es bei uns nicht so ist, dass es sogar die Christen zum Teil spaltet. Das Thema Corona. Ich habe es genannt zwischen Verschwörungstheorie und Corona-Panik. Und ich habe es vorher schon gesagt, wenn Sie erwarten, dass ich Ihre Meinung bestätige oder dass ich ganz konkrete Anweisungen gebe, wie es denn jetzt wirklich sei, dann tue ich das sicher nicht und ich werde Sie müssen enttäuschen. Ich glaube allerdings nicht, dass die Trennung darum ist, weil es richtig und es falsch gibt. Ich glaube eher, dass die Trennung dort passiert, wo der Egoismus noch zu fest regiert. Man ist entweder vor Angst beherrscht, hat Angst und denkt, das ist verantwortungslos, was da die anderen machen, oder man ist von sich selber überzeugt, ist auch egoistisch und es interessiert einem nicht, was die anderen betrifft. Wir müssen lernen, dass wir unterschiedliche Meinungen stehen lassen können. Und wenn wir vom Egoismus getrieben sind, was ein Christ ja nicht sein sollte, dann haben wir den falschen Fokus, dann haben wir den falschen Blickwinkel. Egal welches Thema das ist. Manche starren auf Corona, als ob das das Letzte wäre und haben dabei Gott aus den Augen verloren. So würde ich es mal formulieren. Die einen fürchten sich entsetzlich vor der Ansteckung mit Corona. Die anderen nehmen es nicht ernst, sehen sogar vielleicht eine Verschwörung dahinter, fühlen sich irgendwelche Menschen oder geheime Gruppen ausgeliefert und haben darum Angst. Und beides ist Ausdruck, wie es Jesus, würde ich sagen, bezeichnen würde. Es ist Ausdruck von Kleinglauben. Sie kennen die Geschichte von den Jüngern im Sturm, wo sie im Schiff waren, ein riesen Sturm. Und ich meine, das sind Fischer gewesen, die haben gewusst, was ein Sturm ist, was man da macht und wie ein Boot funktioniert, wie viel das es aushaltet. Und das heisst, sie haben Schiss gehabt, wie verrückt, haben geschrien. Auch wo dann Jesus auftaucht ist, wo sie gemeint haben, es sei ein Gespenst. Und er sagt ihnen am Schluss, oh ihr Kleingläubigen. Situation, die menschlich gesprochen völlig Angst auslöst, normal ist, realistisch ist. Die wissen, von was sie reden, sie haben Erfahrungen. Und trotzdem werden sie als Kleingläubige bezeichnet. Und da möchte ich auch sagen, und da merken Sie schon ein bisschen meine Position, wobei die nicht so wichtig ist, Corona ist nicht einfach nichts. Aber trotzdem, und da kommen wir dann auf den dritten Punkt dazu zu reden, Corona ist ein Thema, das uns nicht die Angst einjagen sollte, dass wir in Panik geraten und meinen, es sei das Letzte. Es gibt noch einen, den wir vielleicht nicht wahrnehmen oder eben als Gespenst wahrnehmen und dann nicht merken, dass er eigentlich der Herr ist über jeden Sturm, auch über einen Corona-Sturm. So viel mal so ein bisschen als Einleitung. Ich habe einen Titel geschrieben, der erste, warum ich gegen Impfzwang bin. Ob man sich impfen lässt oder nicht, ist eine persönliche Sache. Bei den Frauen hat man damals, wo es um die Abtreibung gegangen ist, so das Motto gehabt. Man kann darüber streiten, ob das richtig ist. Mein Bauch gehört mir und das stimmt sicher für den Bauch, aber nicht für den Inhalt, habe ich damals gefunden. Aber man kann sagen, der Körper, der gehört mal grundsätzlich dir und nicht dem Staat. Das finde ich, ist logisch. Auch wenn es um Organspende geht, das ist ja gerade ein neues Thema, das jetzt auch auftaucht, wo man etwas kehren will. Wenn du nichts sagst, bist du automatisch Organspender oder eben man zwingt Leute zum Impfen. Solange wir mit unserem Leib verantwortungsvoll umgehen und nicht irgendwo selbsttätig machen oder irgendwie sonst an Sachen, die krankhaft sind, dann muss man vielleicht die Psychiatrie rufen oder muss anders eingreifen. Aber solange man mit dem Leib verantwortungsvoll umgeht, ist es deine Verantwortung und deine alleinige Verantwortung, was du mit dem Körper machst. Das wird von vielen inzwischen bezweifelt. Da wird gesagt, du handelst unverantwortlich, wenn du dich nicht impfen lässt. Und die Frage wäre dann, unverantwortlich wem gegenüber? Wem gegenüber sind wir verantwortlich? Der Gesellschaft? Der Alten? Der Vulnerablen? Natürlich ein Stück weit. Aber unverantwortlich bezieht sich immer auf jemanden. Und ich möchte zu Verantwortung und Solidarität etwas sagen, wo ich mir einfach so überlegt habe, wenn man so Fernsehsendungen schaut, und ich habe mich da nicht weiss, wie vertieft. Ich will mir die Agenda nicht vorschreiben lassen von so einem Thema. Aber trotzdem, man kann es ja gar nicht vermeiden. Es passieren Unfälle beim Autofahren. Es passieren Unfälle beim Bergsteigen, beim Hängegleiterfliegen. Ich habe gerade gehört von einem Pfarrkollegen, der einen Unfall hatte. Die Frage ist, wenn Unfälle passieren, soll man das verbieten? Wenn wir Autofahren verbieten? Oder Bergsteigen? Oder Hängegleiter fliegen? Handle ich unverantwortlich, wenn ich Autofahren oder Bergsteigen oder sonst etwas mache, im Baggersee gehen, schwimmen und dabei vertrinken? Rauchen gefährdet Ihre Gesundheit, steht auf der Zigarettenpackung. Also man weiss es. Warum wird es dann nicht verboten? Weil es ist erwiesenermaßen schädlich. Darum steht es ja drauf. Alkohol ist die Volksdroge Nummer 1 in der Schweiz. Warum ist es nicht verboten? Man hat so Versuche gemacht in Amerika in den 30er Jahren, wo man Alkohol verboten hat. Es ist nicht gut rausgekommen, man ist davon weggekommen. Warum soll man nicht verbieten, dass Rauchen nicht mehr länger gestattet ist, Alkohol, Frauen verlieren ihre Männer oder umgekehrt, Kinder ihre Väter und Mütter wegen dem Alkohol, wegen der Zigaretten. Zuchtmittel kosten Millionen von Franken. Unser Gesundheitswesen wird betroffen. Es kostet die Volksgesundheit einen Haufen. Warum wird es nicht verboten? Weil es eine Eigenverantwortung gibt und weil wir keine Diktatur wollen. Und so denke ich, wenn ich jetzt sage, warum bin ich gegen den Impfzwang? Wir wollen nicht etwas, wo plötzlich in meiner Macht steht, in meiner Verantwortung steht, an den Staat übergeben und delegieren. Das ist meine Ansicht. Es wird Krieg mit Worten geführt. Ich habe es vorher schon ein bisschen angetönt. Eben, man ist nicht solidarisch. Man kann es auch einem anderen Beispiel sagen. Wenn Leute kämpfen für eine Idee, für ein Land, für etwas, das nicht mehr existiert oder noch nicht existiert, dann kann man diesen Leuten entweder Freiheitskämpfer sagen, die Kurden, die einen eigenen Staat wollen, oder irgendwelche anderen Leute, oder man kann auch sagen, es sind Terroristen. Und das ist Krieg der Worte. Je nachdem, wie du selber stehst, bezeichnest du es so oder anders. Und ich habe da eine kleine Zusammenstellung gemacht. Ich habe sie abgeschrieben. Ich weiß nicht, sieht man es, und sonst lese ich es vor. Was ist jetzt richtig? Sprachliche Feinheiten. Kritiker oder Leugner? Bin ich jemand, der kritisch denkt gegenüber Corona oder gegenüber gewissen Massnahmen? Oder bin ich Corona-Lügner, wenn ich nicht automatisch einverstanden bin mit dem, was da von oben her gesagt wird? Man kann von Gesunden reden oder man kann auch die Gesunden als symptomlos Erkrankte bezeichnen. Dann sind alle irgendwo krank. Man kann von Solidarität reden, du musst dich impfen lassen. Oder von Eigenständigkeit. Ich kann selber entscheiden, will ich oder will ich nicht. Das Gleiche ist mit der Eigenverantwortung, die ich wahrnehmen kann, wo man aber auch diskreditieren kann, indem man sagt, das ist Egoismus. Du schaust nur für dich. Man kann von der Wahrheit reden, gewisse Sachen, die wahr sind, erwähnen, sagen, aufweisen, auch wenn es vielleicht nicht am Mainstream entsprechen. Und man kann dann als Verschwörungstheoretiker abgestempelt werden. Dann muss man sich gar nicht mehr mit dieser Wahrheit auseinandersetzen. Man kann sagen, du bist Realist, oder man kann sagen, du bist Verweigerer. Sachen, die vielleicht nicht ins offizielle Schema passen, kann man zensurieren. Man kann dieser Zensur aber auch einfach Faktencheck sagen. Und dann ist jemand Richter und sagt, das ist Fakt. Und ich checke das und ich sage, was darf jetzt noch ins Internet oder nicht. Man kann jemanden als Experten bezeichnen, vielleicht ist er aber auch bloß Lobbyist. Man kann hinterfragen, was ich denke ist wichtig, heisst in der Bibel schon, die Apostelgeschichte, die von Beröa haben die Bibel gelesen und geschaut, ob das alles stimmt, was der Paulus sagt. Hinterfragen, nicht kritisch, indem dass man nichts sich sagen lässt. Oder man kann das hinterfragen auch als asoziales Verhalten titulieren. Man kann sagen, es ist jemand ein Denunziant, wenn er Stellung nimmt gegen Leute, die jetzt anders denken. Oder auch, er kann sich als Beschützer fühlen von der Menschheit, von der Mehrheit oder was immer. Also Sprache ist ein Mittel, wo du sehr unterschiedlich etwas kannst titulieren und je nachdem auch Stellung nehmen. Ist mir auch klar, dass es viel Unsinn gibt, gerade auch im Internet. Man wird ja geschwemmt mit auch Falschmeldungen, mit Lügen. Und dass das nicht soll im Internet bleiben, ist auch klar. Man will nicht einfach Lügen forcieren und tolerieren, weil wir sagen, wir sind für die totale Toleranz. Aber was nicht sein sollte, dass man, weil man irgendwo Angst hat oder weil man jetzt von etwas in Panik ist, dass man deswegen nachher aus Angst einfach alles abschaltet, einen Lockdown macht, abschließt, verhindert, radikal verneint und sagt, lieber zu viel als zu wenig. Weil manchmal kann zu viel auch tatsächlich zu viel sein. Es werden automatisch neue Probleme generiert, neue Ungerechtigkeiten geschaffen, wenn man einfach nur einen bestimmten Sektor im Auge behalten. Menschen reagieren unterschiedlich. Die einen, wenn so Massnahmen sind, protestieren laut. Andere ergänzen sich apathisch ihrem Schicksal. Andere arrangieren sich einfach. Vielleicht auch aus bloßer Bequemlichkeit. Wie soll man als Christ handeln? Was ist da richtig? Und wie gesagt, ich gebe kein Rezept. Es sind Grundsätze. Im Gleichnis vom ungerechten Verwalter sagt Jesus, die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Also irgendwo sind in manchen Sachen die Leute von der Welt, die Nichtgläubigen, das normale Fussvolk, sind manchmal schleuer als die anderen. Warum sagt er das? Weil sie sich Sachen überlegen. Für mich heisst es, gerade die Aussage, bist nicht dumm. Schalt nicht einfach dein Hirn ab und vertrau blindlings. Das ist die eine Seite. Seid klug wie die Schlangen, hat Jesus mal gesagt. Ohne falsch wie die Tauben. Man soll nicht denkvoll sein, weil das kann auch ein Argument sein. Ja, komm, das ist mir alles zu blöd. Jetzt haben wir schon anderthalb Jahre das ganze Theater. Ich will nicht mehr länger nachdenken. Ich mache einfach, was man mir sagt. Das ist Denkfaulheit. Das dürfen wir nicht. Wir sollen wach sein, wachsam sein. Es gibt auch so Aufrufe in der Bibel oder in den Gleichnissen, sind wach. Wir haben, ich habe schon mal Bezug genommen darauf, so einen Spruch an einem Restaurant aufgehängt, wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf. Da bei uns Zahlstätten. Ich weiss nicht, was dahinter für eine Philosophie steckt, aber der Spruch gefällt mir. Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf. Schlafet nicht, wachet. Also einfach mit wachen Augen Situation anschauen, prüfen, überlegen. Warum ich gegen Impfzwang bin, bist wach, du selber Stellung nehmen, du selber denken, aber du nicht einfach abschalten. Es hat vor, wie viel war es, 90 Jahren, einmal Leute gegeben, die sich gesagt haben, wir wollen alle Juden vernichten. Und man hat es durchgeführt. Nicht alle, aber man hat Millionen von Menschen umgebracht. Im Holocaust, in der Shoah. Und wenn man das damals den Leuten erzählt hätte, die haben das vor, das war ja geheim gewesen. Ich glaube, die Wannsee-Konferenz hat das geheißen, wo man das beschlossen hat, in Potsdam. Wenn man das damals einem Normalbürger gesagt hätte, hätten die sich an den Kopf gelangt und gesagt, das ist sicher nicht möglich. Unser Land, Deutschland, wir haben den Goethe, wir haben Schiller, wir haben all die Grossen rausgebracht, Bach und Beethoven. Und auf einen Haufen Leute, also die deutsche oder die europäische Kultur ist nicht in der Lage, um so etwas zu machen. Das ist ja hirnrissig. Wir wissen alle inzwischen, dass es stattgefunden hat. Und das zeigt mir einfach, zu was für eine Bestialität auch das menschliche Herz in der Lage ist. Und darum seid wach. Und ich nehme jetzt nicht einseitig Stellung auf die eine Seite, ich sage einfach, das gibt es für die, die finden, ja nein, komm, ist doch alles gleich. Wir sagen Leuten, die nicht geimpft sind, dass ihnen blanker Hass entgegenschlägt. Wenn sie sich outen oder wenn sie nur schon Zeitung lesen oder Fernsehen schauen, einfach weil sie sich nicht impfen lassen. Es ist so eine grosse Intoleranz da, wo man sagen müsste, wir als Christen, liebe deinen Nächsten, gilt das nicht für jemanden, der nicht geimpft ist. Wie ist das? Angst, wo paart ist mit Verdruss über Einschränkungen, man hat es langsam satt, wo vielleicht sich einfach konform verhalten oder gedankenlos ist, ja komm, ist mir doch alles gleich. All das zusammen ist eine gefährliche Mixtur, wo man aufpassen muss, dass die nicht explodiert. Ich habe schon mal daran gedacht, ob es echt irgendwann so weit kommt, dass es nicht mehr heisst, die Juden müssen da so einen Stern tragen, sondern die Ungeimpften müssen sich irgendwo markieren. In dem Sinn müssen wir aufpassen. Wir sollen die Zeichen der Zeit erkennen, wachsam sein. Können wir Markus 13 lesen. Dort ist im Zusammenhang mit der Wiederkunft von Jesus. Und ich sage nicht, das ist Corona und das ist jetzt der Weltuntergang. Bitte tun das nicht so weiterverbreiten. Das ist nicht so gemeint. Aber wachsam sein, das sollen wir. In der Offenbarung gibt es eine Bibelstelle. Ich habe es am Donnerstag bei dem Treffen der Kleingruppe schon erwähnt, wo mir sehr zu denken gegeben hat, damals vor über 30 Jahren, wo unsere Tochter gerade zur Welt gekommen ist. Steht die grosse Katastrophe von Tschernobyl. In der Offenbarung gibt es eine Stelle, wo davon die Rede ist, dass ein Stern, der heisst Wermut, ins Meer geht und ein Drittel der Menschheit an diesem bitteren Wasser vom Meer stirbt. Und Wermut auf Russisch übersetzt, in russischen Bibeln, so wie der Stern heisst Tschernobylnik. Und das hat mir zu denken gegeben. Nicht, dass Tschernobyl gleich Offenbarung, gleich Weltuntergang, bitte, wieder, nicht. Sondern das sind so Indizien, so ein Aufleuchten von Sachen, wo du plötzlich merkst, oh, oh, seid wachsam, aufpassen, nicht einfach schlafen, nicht einfach denken, es läuft schon gut, uns geht es doch gut, wenn in anderen Erdteilen Menschen verhungern oder Christen verfolgt werden, geht uns nichts an, zum Glück lebe ich da. Das ist egoistisch. Das ist nicht das, wie Jesus sich vorstellt, wie wir als Christen leben sollen. Ich bin mir, und das ist ganz wichtig, auch bewusst, dass es extrem schwierig ist für eine Regierung, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich will nicht Bundesrat sein, weil du kannst nur falsch machen. Es ist immer jemand gegen dich. Sie müssen inzwischen Personenschutz haben, habe ich gehört. In der Schweiz, wo man Bundesratsreisli machen kann, in irgendein Gebiet, wo einer aufgewachsen ist oder vorher gelebt hat, jetzt gibt es Personenschutz. Wo sind wir da hingekommen? Was sagt die Bibel zu dem, wie wir sollen mit der Obrigkeit umgehen? Wir sollen für sie beten. Beten wir doch für die Obrigkeit, für unsere Bundesräte, für unsere National- und Ständeräte, auch für die unteren Behörden, Stadträte, alles. Beten wir, dass Gott ihnen Weisheit gibt und sie lenkt, ihnen Mut gibt, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Sie werden nicht immer richtig sein, aber vielleicht können sie auch gar nicht richtig sein. Und wir sollen, Und das sage ich auch, das steht in der Bibel, schwarz auf weiß, Römer 13, wir sollen der Obrigkeit untertan sein. Es darf nicht sein, dass Corona unsere Gesellschaft spaltet. Es darf vor allem nicht sein, dass sie die Christenheit spaltet, wie ich gehört habe, dass es zum Teil passiert. Öffentlicher Ungehorsam oder irgendwie, dass man protestiert, das lassen wir uns nicht mehr länger gefallen, habe ich das Gefühl, ist im Moment noch nicht dran. Wenn es dann heisst, du darfst als Christ nicht mehr glauben und du darfst nicht mehr in die Kirche und was weiß ich was, dann kannst du darüber nachdenken, ob du abtauchen musst. Aber jetzt, haben wir halt die Rauchmasken im Gesicht. Und jetzt haben wir halt Einschränkungen und sitzen noch jede zweite Bank. Und haben halt sonst noch ein paar Sachen. Aber mit dem kann man leben, das ist keine Christenverfolgung. Da machen wir ein Theater, wenn wir da anders denken. Ja, da haben wir noch die Stelle, Offenbarung 13, ist vom Antichrist dreht, wo heisst, und es macht das Tier, wie es der genannt wird, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat. Das ist dann Endzeit, wo dann wirklich die Zeit ist, wo der Antichrist auftritt und die Christen kein Brot mehr haben. Im wörtlichen Sinn, kein Brot. Sie können nichts mehr kaufen. Man merkt Tendenzen, aber es ist nicht so, dass man jetzt denken müssen, ah, schau jetzt da, Offenbarung 13, es erfüllt sich. Es gibt Leute, die reiben sogar fast die Hände und denken, super, ich kenne einige, die sich freuen über jedes Zeichen, das sich da erfüllt, das in der Offenbarung steht. Und es hat dort schreckliche Sachen drin, wir lesen in einem Hauskreis Offenbarung durch. Es hat schreckliche Sachen drin. Das Verrückte aber ist, dass das Buch geschrieben worden ist als Trostbuch für die Gemeinde. Können wir fast nicht fassen, weil wir so bequem sind und so verwöhnt in Europa. Wir haben keine Verfolgung, wir haben nichts. Vielleicht mal ein Mühe zu lächeln über unseren naiven Glauben. Aber sonst haben wir nichts. Und dann gibt es einige, die sich freuen, schau mal da, und da hat es sich selber erfüllt, ich habe recht gehabt. Wir müssten betroffen sein über das Elend, über die Not, die über die Menschheit kommt. Und nicht nur uns freuen, ich habe recht gehabt, schau jetzt da, wieder Tschernobyl, jetzt habe ich es noch gelernt in der Kirche und jetzt ist da auch noch. Und jetzt der Fahrplan, der läuft, oder? Jetzt geht eins nach dem anderen ab. Das darf nicht sein. Dann stimmt etwas mit uns nicht. Wir kommen in Punkt 3 auf das zu sprechen. Wir kommen zum zweiten Punkt. Zwischen Verschwörungstheorien und Corona-Panik, warum ich fürs Impfen bin. Das wird sich jetzt wundern. Ich oute mich als einer, der geimpft ist. Ich bin fürs Impfen. Das heisst nicht, dass ich, und das sollten Sie inzwischen gemerkt haben, dass ich die irgendwo schlecht achte, die sich nicht impfen lassen. Ich denke einfach, es gibt unterschiedliche Ansichten. Und ich glaube, viele sind so im Bann gezogen von dem Thema Corona, dass sie gar nicht mehr drüber auf eine höhere Ebene. Und die höhere Ebene kommt dann nachher erst. Warum ich fürs Impfen bin. Ich habe es vorher schon erwähnt, im Römer 13 steht, ja, wir sind, jetzt bin ich eins zu weit, ja, macht nichts, nehmen wir halt das. Markus Evangelium, gehen wir zuerst zu dem, der andere kommt dann später, der Römerbrief. Markus Evangelium 16 sagt Jesus als Auferstandene in seiner Abschiedsrede zu den Jüngern, die Glaubenden werden an folgenden Zeichen zu erkennen sein. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in unbekannten Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Wenn du Gift trinkst, wird dir das nicht schaden. Ich sage niemandem, er soll Gift trinken. Nicht, dass sie sich auf das berufen. Aber wenn es mal passieren sollte, sagt da Jesus, dann kann übernatürlich Gott auch verhindern, dass sie das irgendetwas macht. Ich habe schon gehört, wir haben damals im Studium, hat uns ein Professor erzählt, von einem Missionar, wo ein Stamm gegangen ist, ein Fremder, und die haben ihn willkommen geheißen mit einer Banane, und er hat gewusst, die Banane ist vergiftet. Also willkommen in Anführungszeichen. Er hat gebetet, hat sie gegessen, Die anderen haben gewartet, bis er tot umgeht. Ich weiß nicht, ob sie noch ein Schöpfchen gegeben haben. Und wo es dann nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde immer noch da gestanden ist, sind sie total verblüfft gewesen. Und ich weiss die Geschichte nicht mehr im Detail. Wenn es jetzt schön weitergeht, Happy End, der ganze Stamm zum Glauben kommt. Ich weiss es aber nicht, ist gleich. Ich wollte damit nur sagen, es kommt vor, so Sachen. Aber nicht, dass man jetzt schaut, wo hat es eine giftige Banane. Das wissen wir auch. Außerdem heisst da, dass wir einfach in der Kraft vom Heiligen Geist Kranken werden die Hände auflegen, sie werden gesund. Das sind Sachen, die potenziell da oben sind. Wir haben sie noch nicht ergriffen oder weniger ergriffen, aber das sind Aussichten, die wir als Christen müssen sagen, wow, wo sind wir? Wohin kommen wir? Und nicht einfach, ja, das passiert ja gar nicht. Schau mal, ich habe auch schon mal gebetet, hat nichts genützt und dann lässt die Hände einfach sinken und lässt alles bleiben. Nein! Dürfen wir uns orientieren auf das, was Gott sagt und überlegen, was kann sein, was hindert es, wie geht es weiter? Es gibt Leute, die da weitergehen und die tatsächlich Erfahrungen machen im übernatürlichen Bereich, weil wir einen Gott haben, der Wunder tut. Jetzt kommen wir zum Römer 13. Alle, ohne Ausnahme, müssen sich den Trägern der Staatsgewalt unterordnen. Es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Schreibt der Paulus damals, wo der Nero, der dann Rom anzündet hat und gesagt hat, der Christen sei die Schuld, der Kaiser Nero, der Römisch, war damals an der Macht gewesen. Die jeweiligen Amtsträger sind von Gott, von ihm eingesetzt. Wer sich also gegen die staatliche Ordnung auflehnt, widersetzt sich der Anordnung Gottes und wer das tut, zieht sich damit die Verurteilung im Gericht Gottes zu. Sehr eine deutliche Aussage. Der Hitler hat die auch gebraucht, um den Christen zu sagen, sie müssen jetzt das und das. Also irgendwann hört es auf, es gibt auch eine Offenbarung 13, wo dann der Antichrist auftritt, wo man muss sagen, nein, da geht es zu weit. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber grundsätzlich gilt Römer 13. Das müssen wir einfach mal gehört haben, auch in dieser Diskussion. Und nicht einfach keifen und den Bundesrat schmähen und einfach Rundumschläge machen und das Gefühl haben, ich bin dann noch unterwegs fürs Evangelium, wenn ich da alle möglichen Leute schlecht mache und schlecht rede. Das ist nicht Liebe. Und Gott ist Liebe. Das ist nicht das, was ein Christ soll auszeichnen. Ich habe nicht die Bildung, und um die naturwissenschaftlichen Facts zu prüfen, und sagen, das ist jetzt so, das ist anders und da die Impfung, jawohl, das ist jetzt gefährlich oder ungefährlich, keine Ahnung. Ich berufe mich auf Markus 16. Okay, habe mich impfen lassen. Hat ganz pragmatische Gründe, ich werde das nächste Jahr ins Ausland gehen, brauche die Impfung, okay, ich mache es. Ich habe mir es auch nicht überlegt, wenn ich mich gegen Masern impfen lassen habe oder gegen Starkrampf oder irgendetwas anderes. Ich weiss, es sind andere Hintergründe, ich will nicht anfangen zu diskutieren, aber ich sage jetzt einfach, warum habe ich es so gemacht? Ich vertraue Gott, er ist über dem, er kann mich bewahren. Wenn ich mich nicht bewahre, okay, wohin gehe ich, wenn ich sterbe? Also. Ja. Etwas Letztes vielleicht noch, machen wir das, das kommt nachher. Corona, die Frage. Ist für mich ein Stück weit die Frage, die schon damals beim Paulus auftreten ist, in anderer Form. Darf ein Christ Götzenopferfleisch essen, ja oder nein? Die sich auskennen, wissen, die einen haben gesagt, du nein, das ist der Götzenopfer, das ist beschmutzt, das ist nicht gut, haben es nicht gekauft. Und was sagt der Paulus? Er sagt, wenn du ein schlechtes Gewissen hast dabei, mach es nicht. Aber der, der ein gutes Gewissen hat und sagt, Götz, was hat denn Götz gegenüber Gott zu melden? Der hat nichts zu melden. Ich esse das. Es ist billiger, darum hat man es eigentlich gekauft. Also man hat es nachher zuerst Götz geopfert, nachher hat man es auf dem Markt verkauft. Es ist billiger als das andere. Ich kaufe das. Macht mir überhaupt nichts. Und was sagt er? Liebe Christen, ihr müsst unbedingt Götzenopferfleisch essen. Und dürft auf keinen Fall Götzenopferfleisch essen. Nein, er sagt, handle nach dem Gewissen. Der eine macht so, der andere macht so. Ich glaube, dass bei Corona das ganz ähnlich ist. Dass wir entspannter mit dem umgehen und einfach sagen, ich vertraue Gott in dem Entscheid. Herr, was soll ich tun? Und dann tue ich das Richtige. Wir kommen zum Punkt 3. Jetzt haben wir Argumente gehört, warum dass man nicht einen Impfzwang machen sollte, andererseits, warum ich dafür bin. Aber ich glaube, beides ist letztlich nicht so entscheidend. Man könnte sagen, warum ich dagegen bin. Kann ich nicht sagen, wenn ich selber so anders gemacht habe. Aber ich meinte, es gibt wie eine höhere Ebene. Corona ignorieren, ist denn das richtig? Nein, ist es auch nicht. Es gibt eine weitaus bessere Alternative. Und jetzt heben wir ein bisschen ab auf eine höhere Ebene. Es ist nämlich die Impfung mit... Meine Reihenfolge stimmt da nicht überein. Die Impfung mit der Liebe von Gott. In der Bibel heißt es im Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Gottes Liebe, Gott ist Liebe. Und seine Liebe ist in unsere Herzen hineingegossen. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er wohnt in uns. Wenn wir die Welt positiv prägen wollen, wenn wir Gehör finden bei Menschen, die orientierungslos sind, die Angst haben, weil zu Recht, es sind Leute gestorben, es ist weltweit, vieles ist nicht gut. Aber wenn wir wollen, als Leute, die von Gott beauftragt sind, das Evangelium weiterzugeben, wenn wir sie erreichen wollen, erreichen wir sie nicht, indem wir für oder gegen Corona sind. Wir erreichen sie, indem wir uns etwas angespürt von der Liebe von Gott. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Römer 5, Vers 5. Du bist ein offener Brief. Das ist auch das Wort von Paulus, wo die Liebe von Gott sichtbar wird. Bemühen wir uns um das. Statt uns zu zanken und zu streiten, weil an dem werden wir nicht erkannt. Die Christen werden an der Liebe erkannt. Seht, wie haben sie einander so lieb. An der Liebe wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. All das steht in der Bibel. Also, das ist unsere Aufforderung. Ich will Liebe leben. Und Liebe leben mit jemandem, der gleicher Ansicht ist, ist einfach. Aber kann ich Liebe leben dem gegenüber, der diametral anders denkt als ich? Das ist dann göttlich. Das ist das, wo wir auffordert sind dazu. Man könnte anhand von den vielen Problemen, die es auf dieser Welt gibt, jetzt auch eben die Epidemie, könnte man sagen, du, was kommt da noch alles? Jetzt haben wir noch von Tschernobyl gehört und all das sind so Vorboten, so Anzeichen von einem Gericht, das sich da zusammenbraut. Und Jesus in der Endzeit redet im Lukas-Evangelium, Kapitel 21, Vers 28, er sagt, wenn ihr die ersten Anzeichen von alledem bemerkt, dann richtet euch auf und erhebt freudig den Kopf, bald werdet ihr gerettet. Wir haben eine andere Perspektive. Wir starren nicht auf Corona wie die Maus auf die Schlange. Wir schauen auf Gott, wir schauen auf Jesus. Wie der Petrus, der aus dem Boot gestiegen ist und auf Jesus geschaut hat. Und solange er geschaut hat, ist er auf dem Wasser gelaufen. Er hat übernatürlich gelebt. Und so sollen wir übernatürlich leben. Wir müssen das anfangen erforschen. Gott, was meinst du mit? Sie werden für die Kranken beten und es passiert. Was muss ich machen? Wie geht das? Hilf mir. Ich gebe mich dir ganz hin. Ich will nicht mehr für mich selber leben. Ich will dir leben. Ich will dich preisen. Ich möchte deine Liebe den Menschen weitergeben. Ich möchte von deiner Liebe erfüllt sein. Mach das, du kennst mich, du kennst meine Schwächen, du weißt, wo ich aus der Haut fahre, was mich stresst. Aber du bist grösser und du wohnst in mir drin, durch den Heiligen Geist. Übernimm du das Ruder. Ich kann es nicht, aber du kannst es. Ich vertraue dir. Und der Paulus sagt irgendwo, so wie wir angefangen haben mit dem Glauben. Und dort hast du einfach geglaubt, Bringlings, Jesus, schau, da bin ich. Wenn du etwas mit mir kannst anfangen, nimm mich. So fängt es an. Vergib mir meine Sünden, nimm mich, einfach so. So sollen wir auch leben. Wenn wir angefangen haben im Glauben, so wandelt in ihm. Mit anderen Worten, jeden Tag, Jesus, da bin ich, guten Morgen. Nimm mich, ich gehöre dir, ich will dir dienen, ich will deine Liebe ausstrahlen. In einer Welt voller Hoffnungslosigkeit, voller Panik und Verschwörungsvermutungen und Ahnungen und Zeug und Sachen. Nimm mich, da bin ich. Brauch mich für dein Reich. Wenn wir das machen, wir da, die da innen sind, und das leben, werden wir Einfluss haben. Der Mensch mit der grössten Hoffnung, hat, glaube ich, mal der Bill Johnson gesagt, das ist der, der am meisten Einfluss hat. Und wir haben alle Grund zur Hoffnung. Amen.